Ganz herzlichen Dank für die Lieder, mit denen ihr uns in das Thema schon so ein bisschen mit reingenommen habt. Die waren super ausgesucht, toll auf Jesus zentriert, fand ich. Ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen hier sein kann, euch ein paar Dinge sagen kann aus einem Stück aus der Bibel, das mir in der Beschäftigung damit ganz neu auch aufgefallen ist, wo ich ein paar Dinge entdeckt habe, die ich vorher gar nicht so gesehen habe. Und das ist das Tolle, wenn man in die Bibel so reinschaut, das ist wie der Sternenhimmel. Man entdeckt immer neue Dinge. Das kann nicht langweilig werden. Aber bevor ich zu dem Text komme, wollte ich euch doch in das Thema noch ein bisschen mit reinnehmen. Wir waren in Ungarn auf der großen Mitarbeiterfreizeit von WDL und ich wurde zum Europaleiter ernannt während dieser Tage. Und dann haben die Mitarbeiter gedacht, ich brauche einen neuen Dienstwagen. Ich weiß nicht, wie ich in das Ding reinkommen sollte, aber es hat mich dann doch gejuckt und dann habe ich das dann auch gemacht und einen Abend hatten wir so ein bisschen freie Zeit und dann bin ich nach Budapest reingefahren, in der Stadt selber. Da gibt es nicht so wirklich die Strecken, wo man das Auto ausfahren kann, ne? Und dann das war mein neuer Dienstwagen. Nein, das war natürlich nicht mein neuer Dienstwagen. Aber wie fühlt man sich, wenn man ein Auto, was so viel Geld kostet, was so schön aussieht, dann so schrottet? Hat jemand von euch schon mal so einen Totalschaden verursacht? Am eigenen Auto gehabt? Ja, so ein paar haben es gehabt. Ihr wisst, wie man sich da fühlt. Und so muss sich der auch gefühlt haben, der dieses Auto gefahren ist. Oder es geht um das Thema Scheitern. Das war jetzt ja nur ein kleines Bild. Aber wir Männer, wir meinen ja, wir hätten Autos im Griff. Ne? Und ich weiß nicht, ob der dann Gas oder Bremse verwechselt hat. Irgendwas. Nee, es war jemand anders. So rum. Manchmal sind es einfach Dinge, die uns passieren. Da können wir gar nichts dafür. Und trotzdem stehen wir wie die Belämmerten da. Das kenne ich. Den Geier-Sturzflug, den habe ich selber vor, wann war das, 10 Wochen oder so praktiziert. War von jetzt auf gleich klatschnass und hatte mir einen Knochen auch noch gebrochen und laboriere da jetzt mit rum. Es ist schon echt bescheuert, was einem so passieren kann. Ne? Man soll eigentlich zum Chef und dann landet man so in der Pfütze. Oder gleich im Graben. Das sind jetzt relativ lustige Bilder. Aber ihr könnt das Gefühl ja nachvollziehen, wie es einem geht, wenn man dann da so in der Patsche sitzt. Und vielleicht habt ihr selber so ein paar Sachen in eurem Kopfkino, wo euch solche Sachen passiert sind. Man kann aus so unterschiedlichen Gründen scheitern. Und das Verrückte dabei ist, dass dann immer bei uns die Gefühle gleich mitspielen. Das ist nicht so toll, dass die dann gleich dabei sind. In diesen Stürmen unseres Lebens, mit den Missgeschicken, mit den persönlichen Zielen. Wenn Beziehungen scheitern, kaputt gehen, auseinandergehen, das hinterlässt bei einem selbst sehr viel an gemischten und schwierigen Gefühlen. Wenn man gefeuert wird und nicht weiß, ob man so schnell wieder eine neue Arbeit bekommt, mit der man seinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Es gibt Tragödien, die passieren. Wie fühlt man sich? Manchmal ist man wütend. Wütend, dass ausgerechnet sowas passieren muss. Und das sind so ein paar Typen, die da sehr schnell auf Scheitern mit Wut reagieren. Die auf sich wütend sind oder auf die anderen. Kann sich das ja dann entsprechend aussuchen, je nachdem, was für ein Typ man ist. Was auf jeden Fall klar ist, wir fühlen uns verletzt. Da ist was in uns passiert, da ist ein Riss, da ist eine Wunde da, in unserem Gefühl tut es einfach nur weh. Und das können andere vielleicht gar nicht so nachvollziehen, weil sie ja gar nicht alle so in uns reingucken können. Aber ich stehe dann so ein bisschen alleine da. Ich bin verletzt, bin einsam. Manchmal ist es natürlich auch so, ich bin selbst schuld an dem Scheitern. Das muss auch erstmal verarbeitet werden. Und eine Sache, die, glaube ich, ganz schlimm beim Scheitern ist, wir sind blamiert. Wir stehen vor anderen Leuten als Versager da. Als Leute, die es nicht gepackt haben. Als Leute, die sich überschätzt haben. Als Leute, die ihre Gefühle oder ihre Handlungen nicht im Griff haben. Was auch immer das dann ist. Wie stehe ich vor anderen da? Ist eine ganz schwierige Frage beim Scheitern. Aber lasst mich da mal so die Spitze rausnehmen. Wir alle scheitern. Und ich würde sogar sagen, wir alle scheitern oft. Manche würden sagen, wir scheitern zu oft. Das mag sein. Kann man gut scheitern? Ich habe das die Predigt ja so genannt, gut scheitern. Ist das überhaupt möglich? Im Englischen klingt das toll, failing well. Kann ich gut scheitern? Manche sagen dann ganz schnell, ja, wir können ja vom Scheitern lernen, damit das nächste... Moment, nicht gleich so schnell. Das vom Scheitern lernen, das braucht eine Weile. Aber wie gehe ich mit dem Scheitern selber um, bevor ich zu dem Punkt komme, dass ich dann tatsächlich daraus was lernen kann? Mit unseren Gefühlen, mit unseren ersten Reaktionen auf Scheitern, das ist eine ganz wichtige Sache. Denn wir verlängern häufig die Folgen des Scheiterns, die negativen Auswirkungen des Versagens, wenn wir dann falsch reagieren. Wie reagieren Menschen, wenn sie gescheitert sind? Jeder hat so seine eigene Art und Weise, damit umzugehen. Also es gibt Leute, die verstecken das. Da wird nicht drüber geredet. Es gibt Leute, die spielen das einfach so ein bisschen runter. Es gibt Leute, die pinseln das anders an. Andere Farbe nehmen und schon sieht das doch ganz anders aus. Thomas Alva Edison, 1879, einer der großen Erfinder des vorletzten Jahrhunderts, der hat 1879 diese marktreife Glühbirne tatsächlich entdeckt. Und zwar nach unzähligen Versuchen, also weit über 1000 Versuchen, hat das dann geklappt. Und ein Reporter wollte natürlich wissen, Herr Edison, wie haben Sie sich denn gefühlt, wenn ein ums andere Mal das wieder nicht funktioniert hat? Wenn Sie ein ums andere Mal wieder gescheitert sind, weil das mit dem Glühfaden nicht gehalten hat. Und dann sagte Edison, ich betrachte das nicht als Scheitern. Ich kenne jetzt nur 1000 Wege, wie es nicht funktioniert. Wir minimieren die negativen Auswirkungen vom Scheitern und verwandeln sie dann eventuell auch in Wachstumserfahrungen, wenn wir mit der richtigen Einstellung an unser eigenes Scheitern herangehen und auch an das Scheitern der Leute, die links und rechts neben uns leben. Wie hat Jesus das deutlich gemacht? Es ist mir wichtig, dass Scheitern jetzt nicht irgendwelche Management oder guten Ratschläge oder sowas rüberkommt, sondern wie ist Jesus mit dem Scheitern umgegangen? Und ich habe dabei eine Stelle entdeckt, die im Zusammenhang mit einer sehr bekannten Stelle steht. Johannes 21. Da fällt uns sofort ein, ja, das ist doch die Geschichte mit Petrus, wo Jesus fragt, hast du mich lieb? Ja. Und der war auch gescheitert, da kommen wir auch drauf zurück. Aber da sind noch ein paar andere Leute mit im Boot. Und ich lese uns mal die ersten 17 Verse vor.
Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte: Ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und ans Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Und dann stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen. Im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Und Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil Jesus sie nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Jesus war auferstanden und seinen Jüngern bisher schon zweimal begegnet. Das war das dritte Mal. Was hat er seinen Jüngern gesagt nach seiner Auferstehung, was jetzt ihre Aufgabe ist? Er hatte sie ja 3 Jahre lang trainiert und wollte, dass sie was tun. Dafür hatte er sie trainiert. Und da können wir zum Beispiel in Johannes 20, Vers 21 lesen. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Warum hatte Gott Jesus geschickt? Jesus war auf diese Erde gekommen, um Gott, den Vater im Himmel, den Leuten sichtbar zu machen. Wer Jesus sah, sollte Gott sehen. Und jetzt sagt Jesus zu seinen Jüngern, hey, das ist jetzt eure Aufgabe. Ihr habt mich, ihr habt Gott kennengelernt und ihr könnt euren Leuten um euch herum sagen, wie Gott im Himmel ist. Das ist eure große Aufgabe. Das sollt ihr jetzt tun. Er hat es ihnen einmal gesagt, vor seiner Kreuzigung. Er hat es ihnen ein zweites Mal gesagt, nach seiner Auferstehung. Jetzt begegnet Jesus nach seiner Auferstehung seinen Jüngern zum dritten Mal. Und die haben es immer noch nicht gerafft. Die hatten irgendwie nicht richtig zugehört. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich jetzt euch. Was haben sie sich gefragt? Hey, was sollen wir jetzt tun? Däumchen drehen, Jesus ist nur noch sporadisch da, wir kriegen das gar nicht mehr mit, was so läuft. Anstatt loszugehen, was Jesus ihnen gesagt hat, das zu tun, was machen wir jetzt? Und dann kommt Petrus auf die glorreiche Idee, hey, ich gehe fischen. Und alle anderen sagen, super, da kommen wir mit. Das war nicht einfach mal so ein Angelausflug zur Erholung, sondern das war, sie haben den Auftrag von Jesus immer noch nicht in ihr Herz drin reingelassen und überlegt, was machen wir jetzt mit unserem Leben, wo Jesus nicht mehr so tagtäglich bei uns ist. Gehen wir zurück in den alten Beruf. Gehen wir fischen. Sie tun das, was sie ihr ganzes Leben lang getan haben, bevor Jesus sie in die Nachfolge gerufen hat. Sie gehen fischen. Warum? Klar, auch um was zu essen zu haben. Es waren erfahrene Leute. Das waren Männer, die ihr ganzes Leben lang Fischer gewesen waren. Echte Profis. Und sie gehen das erste Mal raus. Und was passiert? Sie scheitern. So müssen sie das empfunden haben. Das, was sie ihr Leben lang gelernt hatten. Und jetzt in der Nacht kommen sie nach Hause und es ist nichts gefangen. Das, worin sie ausgebildet waren, sie stehen mit leeren Händen da. Was ging ihnen wohl durch den Kopf, als sie das erlebt hatten? Enttäuschung, das ist es vielleicht auch nicht, was wir machen sollten. Kaum zu Hause im neuen Kapitel unseres Lebens und schon gescheitert. Was für eine Nacht. John Ortberg hat die Notwendigkeit des Scheiterns mal folgendermaßen beschrieben. Gott sieht die Unvollkommenheit in uns und in seiner Liebe drängt er uns, erwachsen zu werden. Er gibt sich nicht damit zufrieden, uns in unserer Schwäche zu lassen. Und deshalb führt er uns in eine dunkle Nacht. Meine Seele, sagt er dann später, wird nur dann geistlich in die Tiefe wachsen, wenn Gott passiv an ihr arbeitet, durch diese dunklen Momente. Manchmal braucht es einfach diese Erfahrung der leeren Hände, des Scheiterns, der eigenen Erfolglosigkeit, damit wir die nächsten Schritte richtig gehen. Was geschieht unmittelbar, nachdem die Jünger da mit nichts in den Händen nach Hause gekommen sind? Kommen ans Ufer. Jesus sieht sie kommen und sie erkennen ihn nicht. Geht es uns nicht auch häufig so, dass wenn wir in unserem Versagen drinstecken, dass wir Jesus überhaupt nicht mehr erkennen können, dass wir all die Umstände sehen, unser eigenes Unvermögen sehen, aber Jesus sehen wir nicht, erkennen wir nicht. Den Jüngern ist es so gegangen und mir geht es häufig auch so. Meine Augen sehen nur mein Scheitern, wie ich vor anderen dastehe. Und Jesus, der mich in meinem Versagen anschaut und zu mir spricht, den erkenne ich nicht mal. Wären die Jünger eigentlich so aus eigenem Antrieb noch mal rausgegangen und hätten das Netz noch mal rausgeworfen? Die wussten doch, zu welcher Zeit man Fische fängt. Die Zeit war vorbei. Dämmerte schon, man fängt die Fische nur nachts und am Anfang, ganz früh am Anfang der Dämmerung. Und jetzt waren sie auf dem Weg nach Hause. Nochmal? Nee, sie hatten abgeschlossen damit. Und sie haben die Einladung von Jesus gebraucht, um dieses Wunder zu erleben, dass leere Netze, hier das Symbol des Scheiterns, komplett gefüllt werden können. Wie bei den Jüngern damals, ist das auch bei uns heute immer so, weil Jesus uns das zugesagt hat. Wenn wir versagen, ist er da. Jesus hat sich nicht von uns abgewendet. Jesus hat nicht das Weite gesucht, sondern wenn wir vor der Wand gelandet sind, im Graben gelandet sind, im Dreck liegen, dann ist Jesus da. Er sieht uns. So wie wir in diesem Moment auch tatsächlich dastehen, gedemütigt, wie geprügelte Hunde, verzweifelt. Und Jesus fügt diesen negativen Erfahrungen und Gefühlen nichts Negatives hinzu. Er macht sich nicht über uns lustig oder lässt uns dann alleine da. Er stellt aber eine Frage, die wir in solchen Situationen unbedingt hören müssen. Warum? Diese Frage, die er stellt, die macht bei mir, bei uns, bei den Jüngern damals den Realitätscheck. Habt ihr keine Fische?
Meine, die Jünger hätten ja die Situation runterspielen können und sagen, ah, das ist alles okay, wir wollten nur eine Nachtfahrt mit unserem Boot machen. Oder wir haben zu Hause im Kühlschrank haben wir noch ein paar Fische, also alles gut, uns geht's gut. Aber Jesus fragt zu einem Zeitpunkt und in einer Situation, die offensichtlich war. Und er fragt in einer Weise, wo sie im Grunde genommen nur ihr Versagen eingestehen können. Aber diese Frage half den Jüngern, mit dem Versagen von Anfang an richtig umzugehen. Es einfach zuzugeben und zu akzeptieren. Ja, wir haben versagt. Ja, wir haben keine Fische. Und das mag eine Antwort sein, vor der wir uns fürchten, weil wir uns schämen. Das tut weh. Das ist etwas, was wir versuchen zu vermeiden. Ja, wir haben versagt. Ja, ich habe versagt. Wer sagt das schon gerne? Aber dieses Eingeständnis ist der Auslöser für ein Wunder, was Jesus dann tut, dass die Jünger einen herausragenden Erfolg haben lässt. Was haben sie dann gemacht? Den Mega-Catch, den Riesenfang ihres Lebens. Und außerdem, während sie den Mega-Fang machen, was macht Jesus? Guckt nicht nur zu, bereitet dann ein Frühstück für die Jungs vor. Ich wette, die waren hungrig. Die ganze Nacht hatten sie nichts gefangen. Richtig ihre Seele ausgearbeitet. Und dann kommt die Enttäuschung dazu und man ist dementsprechend ausgelaugt. Und jetzt kommt der Mega-Catch so groß, dass sie nicht mal selber ins Boot ziehen können. Und wenn man einen Riesenerfolg hat, dann ist ja die Euphorisation, die Euphoriewelle in einem richtig auch noch dick da. Die waren mit ihren Gefühlen völlig durcheinander. Von tiefsten im Graben bis ganz oben auf dem Berg innerhalb von ein paar Minuten nur. Wenn Leute einen Riesenerfolg gehabt haben, also eine Fußballmannschaft oder die haben richtig schwer gekämpft, wenn die fertig sind, klar, das erstmal durchschnaufen unter die Dusche und was machen sie dann? Dann gehen sie zum McDonald's, weil gefeiert wird und sie Hunger haben. Sie müssen wieder nachfüllen und Jesus weiß, dass Jesus kümmert sich darum. Er weiß, dass die Batterien von uns ausgelaucht sind, wenn wir in solchen Situationen drinstecken, wenn wir gescheitert sind, wenn Schmerzen da sind, wenn wir uns selber am liebsten gar nicht im Spiegel mehr angucken wollen. Und jetzt sind seine Jungs richtig hungrig. Petrus, der war ziemlich überwältigt von dem Erfolg. Er hat es nicht so richtig auf die Reihe bekommen. Johannes musste ihm extra sagen, du, es ist der Herr. Und dann, was macht Petrus in seiner typischen Art? Er überreagiert wieder mal, schwimmt ans Ufer, um Jesus zu treffen und lässt seine Freunde alleine diesen Riesenfang dann ans Ufer bringen. Petrus braucht immer diese Augenöffner. Und ich glaube, wir brauchen auch solche Augenöffner immer und immer wieder. Augenöffner dafür, dass Jesus sich immer, ganz egal wie es uns geht, an welcher Situation wir jetzt gerade stehen, auch wenn wir an dem tiefsten Punkt unseres Lebens stehen, wenn wir gescheitert sind, uns selber nicht mehr in die Augen gucken wollen, keinen anderen Menschen mehr unter die Augen kommen wollen, ist Jesus trotzdem da. Er schaut uns an, sieht unsere Seele, sieht unseren Körper, weiß ganz genau, was wir brauchen und sorgt dafür, um unsere emotionalen Bedürfnisse, um unsere körperlichen und auch um unsere geistlichen Bedürfnisse. Ja, und dann wählt er natürlich das Großmaul Petrus für seine Speziallektion aus. Aber die Frage, die er Petrus stellt, die haben die anderen ja mitgekriegt. Die saßen ja alle zusammen da. Jesus hat zwar den Petrus so einzeln herausgenommen und ihm dreimal diese Frage gestellt, aber die anderen wussten, das gilt uns genauso. Die hatten es dreimal von Jesus gehört, geht und erzählt vom Reich Gottes. Und sie haben es nicht gemacht. Sie waren genauso dreimal gescheitert wie Petrus. Wo war das nochmal, wo er gescheitert war? In diesem Hof. Beim Hohenpriester. Und was brannte da? Ein Kohlenfeuer. Genau das Gleiche. Jesus, also okay. Nicht nur Petrus hatte versagt in der Situation, sondern alle Jünger hatten versagt. Sie hatten den Auftrag von Jesus einfach nicht ernst genommen. Und jetzt stellt Jesus zwar Petrus die Frage, hast du mich lieb? Und er stellt sie ihm dreimal, aber all die anderen haben es genauso gehört für sich. Was hat Jesus nicht gemacht?
Geschimpft.
Er hat nicht geschimpft, er hat ihm keine Gardinenpredigt gehalten, hat ihm keine Vorhaltungen gemacht. Wie kannst du es wagen? In einer solchen Situation, wo ich dich so gebraucht hätte, verrätst du mich. Was hast du dir bloß dabei gedacht? Ich meine, so reagieren wir häufig, wenn wir enttäuscht sind, nicht wahr? Und Jesus, der stellt die einfache Frage, die wir sonst so vom Kindergottesdienst vielleicht noch kennen. Hast du mich lieb? Das ist eine Frage, die Jesus einem erwachsenen Mann stellt, der doppelt gescheitert war, weil er Jesus verraten hatte und dann auch den Auftrag hinterher nicht umgesetzt hatte. Aber die anderen ja auch. Jesus stellt die Frage, hast du mich lieb? Was liegt Jesus eigentlich auf dem Herzen, nachdem er menschlich gesprochen von Petrus vielleicht so enttäuscht gewesen war? Jesus hat das überhaupt nicht in die Waagschale geworfen. Er wusste ja, dass Petrus ein unvollkommener Mensch ist. Er weiß, dass wir unvollkommene Menschen sind, dass wir versagen, dass wir ihn auch im Stich lassen. Das weiß er. Aber Jesus weist Petrus nur andeutungsweise auf sein Versagen hin. Aber er hält ihm das nicht vor. Aber er macht den Herzenscheck. Und das finde ich toll. Das macht Jesus mit uns eigentlich genauso. Er hat einen Plan für Petrus, erneuert seine Berufung, zeigt ihm den Masterplan für sein Leben auf, mitten in dieser Situation, wo wieder mal gescheitert war. Und das macht dem Petrus es leicht, sich auf die eigentliche Frage zu konzentrieren. Die eigentliche Frage ist nicht, warum bin ich gescheitert? Das stellen wir ja immer. Die eigentliche Frage, sagt Jesus, ist eine völlig andere. Die eigentliche Frage, die uns beschäftigen sollte, ist, wie ist mein Verhältnis zu Jesus? Das Versagen passiert. Aber das sollte nichts an meinem Verhältnis zu Jesus ausmachen. Deswegen stellt Jesus diese Frage dreimal, wie der Petrus sich bei dieser dreifachen Frage gefühlt hat, haben wir ja gelesen. Wie sehen eigentlich meine Fehlschläge aus? Was sind so die Dinge, die bei mir im Leben drinstecken, die Versagen auch eventuell triggern? Habe ich versteckte Pläne, Ambitionen? Was sind Beweggründe, warum ich Dinge tue oder lasse? Will ich vielleicht ein Leben führen, was besonders viel Aufregung hat? Möchte ich andere beeindrucken, mir selbst was beweisen? Oder wenn ich ein anderer Typ bin, möglichst vielen Menschen gefallen, die Wünsche anderer erfüllen? Das ist nicht oft leicht zu erkennen, warum ich tue, was ich tue. Ja, es ist schon so, wir können die Geschichte unseres Handelns immer nachvollziehen. Die Geschichte, die wir selber gern erzählen, die wir selber auch gerne glauben. Aber was wäre, wenn Jesus jetzt so direkt vor uns steht, vor mir steht und mir diese Frage stellt? Mir in die Augen schaut. Und ich weiß, er schaut ja nicht nur in meine Augen, der schaut in meine Seele. Ich glaube, wir müssen es lernen, loszulassen. Loszulassen, wo unsere Ambitionen so häufig dahinter stecken. Unsere Hände leeren, sie Jesus überlassen, von ihm neu füllen lassen. Er hat seinen Weg vorbereitet, uns aufzuhelfen, damit wir aufrecht gehen können. Diese Geschichte, habe ich mal wieder vergessen zu klicken. Wie ging Jesus mit dem Scheitern um? Die hat mir Mut gemacht, dieses Typische, wie wir mit Scheitern umgehen, das Typische, wie ich mit Scheitern umgehe, mal von einer ganz neuen Blickrichtung zu sehen. Jesus schaut nicht in mein Gestern und hält mir das nicht vor, sondern Jesus schaut in mein Heute und will mich bewegen, ihm heute neue Schritte zu gehen. Was brauchen wir? Ich glaube, es sind zwei Dinge, die wir brauchen, um diese Schritte tatsächlich anzugehen. Das eine ist Demut. Das hat was mit mir selbst, mit meiner eigenen Einstellung zu tun. Dass wir lernen, unsere Misserfolge anzunehmen und zu umarmen, sie in Lernerfahrungen auch zu verwandeln. Das ist toll, dass Gott dann häufig Leute gebraucht, die uns relativ nah sind. Unseren Ehepartner, einen engen Freund, Leute aus dem Hauskreis, aus der Gemeinde. Er hat uns zusammengestellt, zusammengebracht. Warum? Damit wir das tun, was er mit seinen Jüngern damals gemacht hat. Damit wir uns gegenseitig beschützen. Dass wir uns behüten, die nächste Hürde im Leben wieder darüber zu helfen. Dass wir Leute sind, die uns gegenseitig die Gnade gewähren, die Jesus damals dem Petrus und den anderen Jüngern gewährt hat. Das Zweite, was wir brauchen, sind Freunde. Und ich möchte diesen zweiten Punkt vielleicht mal jetzt erst noch ein bisschen ausführlicher behandeln, bevor ich dann zum ersten nochmal zurückkomme. Und zwar möchte ich die Frage stellen, nicht wie finde ich solche Freunde, sondern wie werde ich zu einem solchen Freund? Ich glaube, wir müssen aufhören, Leute in und nach ihrem Scheitern zu verurteilen, anzuklagen. Das ist für die Situation nicht angemessen. Denn wir sitzen selbst im Glashaus. Wir alle scheitern zu oft. Und mal so eine ganz offene Frage: Wer ist denn der Ankläger der frommen Leute? Wer ist der Verkläger der frommen Leute? Was lesen wir in der Bibel? Der Teufel. Dann sollten wir tunlichst vermeiden, uns zu seinen Komplizen zu machen. Was wäre angemessen? Uns schützend vor und hinter unsere Geschwister zu stellen, sie in ihren Tälern zu tragen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir für unsere Leute zu Tabithas werden oder zu Barnabassen, eben nicht verurteilen, und wir alle versagen, nicht die Schuld zuweisen. Wir sind nicht die Besserwisser, das sollten wir jedenfalls nicht sein. Wir sollen mit den Leuten, die jetzt gerade in solchen Tälern drinstecken, weinen, sie trösten, sie verteidigen, sie beschützen, ihnen helfen aufzustehen, die Wunden säubern oder verbinden, entsprechend Salben auftragen. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderes, einer oder andere Scheitern, wo man auch mal so ein bisschen auf den Humor in der Situation hinweisen kann. Aber das Wichtigste ist, mit ihnen zu beten. Sie in die Gegenwart von Jesus reinzunehmen, der mit uns gnädig umgeht. Ich bete, dass wir mehr und mehr zu solchen Leuten werden, in denen die anderen in einer Gemeinschaft der Gnade aufwachsen, heranwachsen. Dass wir auch als Gemeinde mehr und mehr noch zu einer Familie werden, in der das Scheitern als Teil des Lebens, des Wachstums akzeptiert wird, in der wir uns gegenseitig helfen, aufzustehen und weiter in die richtige Richtung zu gehen. Natürlich ist es auch wichtig zu verstehen, was zum Versagen geführt hat, aus den Fehlern zu lernen, gute Wege zu finden, nicht nochmal in derselben Sache auf die Nase zu fallen. Und da helfen uns echte Freunde genauso. Denn die suchen nach einem guten Moment und dem besten Weg für diesen Lernprozess. Und er ist nicht da, wo wir gerade gescheitert sind. Diese Korrektur ist nicht das Erste und nicht das Wichtigste. Die ist eingebettet, ganz normal in den Lern-, in den Wachstumsprozess unseres Lebens. Wenn wir aber in einer Gemeinschaft der Gnade leben, ist das Aufarbeiten des Versagens nichts mehr, was uns demütigt, sondern etwas, an dem wir dann ganz normal miteinander konstruktiv arbeiten. Wie werde ich zu solch einem Freund? Indem ich aufhöre, über andere zu richten. Jetzt nochmal zum ersten Punkt, zur Demut. Auch die Selbstanklage nach eigenem Scheitern hilft uns ja nicht weiter. Die führt nicht ins Leben, sondern die führt in die Wüste. Natürlich ist verständlich, wenn wir nach Dummheiten oder einem Versagen über Fehler, dass wir uns darüber ärgern. Das ist auch mal okay, dass wir verpassten Chancen nachtrauern. Aber Jesus trägt uns da nichts nach, wenn wir zu unseren Fehlern, zu unserer Schuld stehen und um Vergebung bitten. Er lässt uns nicht zappeln, bis wir genügend gebüßt haben. Und wenn Jesus das nicht tut, dann sollten wir das auch nicht tun. Er lenkt unsere Energie von unserem Scheitern in der Vergangenheit, worauf? In das Erreichen neuer Ziele im Heute. Und deswegen ist es aus geistlicher Perspektive weder angemessen noch förderlich, im Scheitern selber mit Selbstzerfleischung zu reagieren und da entsprechend stecken zu bleiben. Das hat auch nichts mit echter Demut zu tun. Ich habe versagt und ich muss jetzt mindestens 5 Tage lang Buße tun oder was auch immer. Da reibt sich höchstens jemand anders die Hände. Die echt Mutigen und die echt Demütigen. Mut, Demut ist ja die Mut, der Mut zum Dienen, zum den unteren Weg zu gehen und das auch einfach mal zu lassen. Die echt Mutigen und Demütigen lassen sich von Jesus an die Hand nehmen und stehen wieder auf. Dieser Vers aus den Sprüchen: Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Das meint nicht nur 7-mal. 7 steht für die Vollkommenheit. Jedes Mal, wenn. Ein Gerechter zeichnet sich dadurch aus, dass wenn er gefallen ist, dass wenn er gescheitert ist, dass er wieder aufsteht und weitergeht. Jesus gewährt uns Vergebung und Gnade. Die Jünger mussten zwar ihr Versagen eingestehen, aber ihm gegenüber nichts wieder gut machen, bevor Jesus sie in ihre Berufung wieder eingesetzt hat. Deswegen gilt die Frage, die Jesus dem Petrus und den anderen Jüngern damals gestellt hat, genauso auch mir. Im Scheitern die Frage stellen, hab ich Jesus lieb? Als wenn Jesus direkt vor mir steht. Und wenn wir Leute sind, die andere im Scheitern schützen und aufhelfen, sofort die Augen auf Jesus. Habe ich Jesus lieb? Das geht um die Beziehung zu Jesus, nicht das, was ich tue für Jesus. Und das hilft, dann mit dem Scheitern, mit dem Versagen richtig umzugehen. Deswegen auch diese Frage nach deinem, nach meinem Herz, diese Sonntagsschulfrage an dich. Das ist die Frage, die Jesus stellt. Hast du mich lieb? Hab ich Jesus lieb? Hast du Jesus lieb? Das ist die alles entscheidende Frage. Und dann steh auf. Kümmere dich um die Aufgabe, die ich dir gegeben habe, sagt Jesus. Bleib nicht liegen. Meine Beziehung zu dir ist das Entscheidende und ich gebe dir Kraft, aufzustehen und wirklich weiterzugehen. Ich möchte danken, lieber Herr, dass du ein gnädiger Gott bist. Einer, der uns die Fehler der Vergangenheit nicht vorhält, nicht aufrechnet. Du möchtest, dass wir nicht im Gestern hängen bleiben, in dem, wo wir versagt haben, in dem, wo wir jetzt vielleicht auch gerade drin versagt haben, sondern du möchtest, dass wir sofort wieder aufstehen und uns an dich, an dein Herz halten. Danke, dass deine Liebeszusage uns gegenüber absolut feststeht. Du hast uns lieb. Und dir ist es wichtig, dass unsere Herzensbeziehung zu dir eng ist und stimmt. Danke deshalb für die Frage heute Morgen, ob wir dich lieb haben. Und Herr Jesus, ich möchte dir sagen, ich habe dich lieb. Danke für deine Gnade, dass wir immer wieder aufstehen dürfen, ganz egal, was passiert ist. Hilf, dass wir als Gemeinde, als Christen im Miteinander zu solchen Botschaftern der Gnade werden. Zu einer Familie der Gnade, wo Fehler und Scheitern völlig normal sind und wo wir dann an deiner Hand die nächsten Schritte wieder gehen. Danke dafür. Amen.